Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Schwerkranke Menschen können Cannabis auf Rezept verordnet bekommen. Cannabis kann Schmerzen lindern, es kann Entzündungen hemmen, Muskelkrämpfe lösen und den Appetit anregen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, viele Menschen nehmen, auch wenn dies noch nicht legal ist, Cannabis als Rauschmittel ein. Es heißt, Cannabis sei eine sanfte Droge, aber auch sanfte Drogen haben Risiken, können von Abhängigkeit über Lern-, Konzentrationsstörungen reichen und bei jungen Menschen besonders gefürchtet eben, dass auch Psychosen auftreten können. Kiffen und Co., gesundheitliche Folgen von Cannabiskonsum, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, können Sie gerne anrufen, 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Ich wiederhole diese Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden wollen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin für Sie vorbereitet. Heute mit folgenden Themen: Vorhofflimmern erkennen, helfen Fitness-Tracker und Smartwatch. Und Schizophrenie mit Virtual-Reality-Brillen raus aus der Isolation. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen Aspekt unseres Hauptthemas Kiffen und Co. Genauer an. Da geht es um Prävention. Wie werden Drogen in der Schule thematisiert? Welche Rolle, welche Möglichkeiten haben Lehrer? Und danach widmen wir uns ganz Ihren Fragen, Ihren Berichten zum Thema gesundheitliche Folgen von Cannabiskonsum. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren Experten im Studio vorstellen, Professor Derek Herrmann. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle. Guten Morgen, Herr Professor Herrmann.
Guten Morgen.
Cannabis, inzwischen sowas wie eine Alltagsdroge?
Das kann man so nicht sagen. Es ist so, dass immer noch in Deutschland nur etwa 10% angeben, im letzten Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Also Alltagsdroge ist es nicht. Alltagsdrogen sind vor allen Dingen Alkohol, muss man sagen. Mhm. Auch Tabak gar nicht mehr so sehr. Die Raten sind zurückgegangen. 30% knapp rauchen noch. Aber Alkohol ist eigentlich die Alltagsdroge, Cannabis eher nicht.
Ja. Was macht Cannabis oder was sind die aktiven Substanzen sozusagen im Cannabis und welche Effekte haben die?
Der Rausch wird durch Tetrahydrocannabinol, abgekürzt THC, verursacht. Das ist gut erforscht mittlerweile. Und es gibt noch bis zu 100 andere Cannabinoide in der Cannabispflanze, von denen einige auch Effekte haben im Gehirn. Bekannt ist auch noch Cannabidiol, das ist der zweithäufigste Stoff im Cannabis, der aber nicht berauscht, sondern eher medizinisch günstige Wirkungen hat. Der hilft gegen Angst, hilft auch gegen Psychosen und blockiert ein Stückchen weit auch die Wirkung von THC. Das heißt, das Gegengift wird quasi gleich mitgeliefert von der Pflanze.
Was ist der Effekt von THC?
Der Effekt von THC ist, dass eine Entspannung eintritt, wenn es konsumiert wird, dass man etwas schläfrig wird eventuell, dass auch die Gedankenassoziationen gelockert werden, dass man also...
Das heißt, die Synapsen knallen schneller, oder was?
Genau, also man kommt schneller von einem Thema aufs andere. Das erhöht auch ein kleines bisschen dann die Kreativität. Es hat auch ein paar körperliche Effekte. Es senkt den Blutdruck erstmal. Das wird dann dadurch kompensiert, dass das Herz mehr schlagen muss. Und diese Kombination kann zu einem Kollaps auch führen und auch zu Angstsymptomen. Also wenn man quasi wahrnimmt, das Herz schlägt schneller, mir ist schwindelig, dann kann das was sein, was Angst auslöst.
Aber insgesamt werden Nervenimpulse, wenn ich das richtig verstanden habe, eher gedämpft.
Genau.
Das führt aber auch zu einer schlechteren körperlichen Koordination zum Beispiel.
Genau, die Koordination kann etwas schlechter werden. Insgesamt wird quasi die neuronale Übertragung gehemmt und Effekte sind unterschiedlich stark, je nach Dosis natürlich auch.
Wie hoch ist das Risiko, sage ich mal, dass die Dosis sich verändert über die Zeit?
Also wie bei allen...
Oder lassen die, anders gefragt, lassen die Effekte mit der Zeit nach? Also je nach
Genau, also
durch Gewöhnung.
Halt. Das Gehirn gewöhnt sich dran an das Vorhandensein von Cannabis und macht quasi Gegenmaßnahmen. Und dann muss man die Dosis erhöhen, damit man weiterhin noch einen Effekt hat. Nennt man Toleranzentwicklung und hat man eigentlich bei allen Stoffen, die abhängig machen.
Hm. Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Alkohol zum Beispiel?
Es gibt einige Gemeinsamkeiten. Also die Gemeinsamkeit ist zum Beispiel, dass auch Alkohol ja eher erstmal müde macht. Es ist auch so, dass durch Alkoholkonsum zum Beispiel körpereigene Cannabinoide freigesetzt werden. Also ein Teil der Wirkung von Alkohol geschieht auch über das
Cannabinoid. Über dasselbe System sozusagen.
Aber nur ein Teil eben. Ansonsten gibt es natürlich auch Unterschiede. Alkohol macht eher aggressiv, Cannabis eher nicht, sondern macht eher ruhiger. Aber gerade eben diese entspannende Wirkung hat man bei Alkohol ja auch sehr deutlich.
Wie kommt das, dass viele Menschen, sag ich mal, mit Cannabis den Konsum gut kontrollieren können, aber andere eben nicht so gut? Also, und mit denen haben Sie dann häufig auch zu tun. Ne?
Genau, richtig.
Die brauchen dann auch Hilfe.
Also einer der Hauptgründe ist der, dass Cannabis oft eingesetzt wird, um quasi das Denken auszuschalten. Also es gibt ja viele Personen, oder was heißt viele, in Studien kommt raus, dass Menschen, die quasi Probleme haben, die vielleicht eine schlechte Kindheit hatten, die misshandelt worden sind, die quasi keine Bezugspersonen hatten, die eine echte wohlwollende Bindung aufgebaut haben, dass diese Personen eben besonders die Wirkung von Cannabis schätzen, weil eben einfach negative Gedanken abgeschaltet werden. Und das hilft eben dabei. Das passt auch zu der Wirkung von Cannabis, dass Gedächtnisstörungen auftreten. Das klingt erstmal unangenehm, aber für Menschen, die quasi traumatische Erlebnisse haben, für die ist das natürlich sehr erleichternd, wenn die nicht mehr drüber nachdenken müssen.
Also, dass sie nicht mehr erinnert werden
an genau.
Schlechten Ereignisse. Aber da kommt dann genau ein Ding rein, wie bei allen Substanzen, die man regelmäßig nehmen kann, eben, dass sie vermutlich ja auch in ganz tiefgreifende Systeme im Gehirn auch eingreifen, also eben das Belohnungssystem zum Beispiel. Also eine Belohnung ist ja, ich muss nicht mehr an früher denken zum Beispiel.
Genau, richtig. Und das führt natürlich dazu, dass dann der Reiz höher ist, das immer wieder zu konsumieren. Das muss man eigentlich auch ein bisschen trennen von den typischen Partykonsumenten, die das ja eher zum Spaß konsumieren. Und da ist das Risiko einfach nicht so ganz so groß, dass es schnell in einen ganz regelmäßigen Konsum mündet.
Cannabis hat das Image, eine Jugenddroge zu sein. Das ist eigentlich ein Image, wo Sie sagen, ganz gefährlich, oder?
Richtig, genau, weil quasi in wissenschaftlichen Studien der letzten 10, 20 Jahre haben eigentlich deutlich gemacht, dass Cannabis vor allen Dingen für Jugendliche schädlich ist, also weniger für Erwachsene. Und es liegt daran, dass eben die körpereigenen Cannabinoide, die Endokannabinoide, die Gehirnentwicklung mitsteuern. Und das Gehirn wird in der Pubertät vor allen Dingen stark umgebaut. Die einzelnen Nervenzellen müssen sich neu vernetzen, neue Synapsen bilden. Und das wird normalerweise gesteuert eben durch diese körpereigenen Cannabinoide. Und wenn jetzt von außen Cannabis dazukommt, dann wird quasi das Gehirn falsch verdrahtet. Und das kann dann zu dauerhaften Störungen führen, während wenn man im Erwachsenenalter anfängt mit Cannabis, das Risiko nicht da ist.
Aber diese falsche Verdrahtung, wieso wird das beibehalten, selbst wenn man mit dem Konsum dann aufhören würde?
Da gibt es einige Studien, die das zeigen, genau, dass dann eben einfach, also es ist quasi eine Gehirnentwicklung, die, wenn die falsch verläuft, dann sind eben irgendwann die Nervenzellen falsch verknüpft und das lässt sich eben nicht mehr so leicht wieder rückgängig machen.
Besonders gefürchtet bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben ist, dass auch durch den Cannabiskonsum eben, sag ich mal, ungünstige psychische Erlebnisse ausgelöst werden. Also Jugendliche würden dann wahrscheinlich sagen, man kommt schlecht drauf. Mediziner würden eher sagen, das ist eine Psychose.
Richtig. Es ist also so, dass es lange schon Studien dazu gibt, dass Cannabis Psychosen auslösen kann. Dabei muss man immer noch betonen, insgesamt sind Psychosen selten. Etwa 1% der Bevölkerung bekommt das. Durch Cannabis wird das Risiko um den Faktor 2-3 gesteigert. Das heißt, dann sind es 2-3%. Trifft also bei weitem nicht jeden, aber das Risiko ist vorhanden. Wobei mittlerweile auch nachgewiesen worden ist, dass das quasi eine genetische Disposition dazu da sein muss. Man hat auch schon einzelne Gene identifiziert, die quasi das Risiko erhöhen, eine Psychose zu entwickeln.
Moment, erhöhen die das Risiko, eine Psychose zu entwickeln oder erhöhen die das Risiko, Cannabis zu konsumieren?
Und genau, die erhöhen eben einfach, das ist ein weiterer Befund, die erhöhen eben beides. Das heißt also, Personen, die sowieso schon Gene haben, die eher zu einer Psychose disponieren, die konsumieren auch mehr und häufiger Cannabis, als das andere Personen tun. Und das erklärt einen Teil des Zusammenhangs. Das heißt, der Zusammenhang, also wenn man wirklich jetzt die Ursache von Psychosen sich anschaut, dann ist der Zusammenhang nicht ganz klar nur der, dass Cannabiskonsum dazu führt, sondern es ist eben diese Kombination von Genetik und Cannabiskonsum, der das Risiko erhöht.
Nun haben wir schon gesprochen über junge Menschen und Cannabis-Erfahrungen. Wir wollen da nicht nur über die reden, sondern sie auch selber zu Wort kommen lassen. Meine Kollegin Barbara Weber hat sich unter Berufsschülerinnen und Schülern umgehört.
Ich habe selbst schon mal gekifft und Freunde von mir haben das auch gemacht. Das war okay, also ich fand es jetzt nicht irgendwie super gut oder so. Es war halt entspannt und ja, aber ich habe auch schon schlechte Sachen davon gehört.
Ich wohne an der holländischen Grenze, habe aber selbst keine Erfahrung gemacht. Ich habe nur meine Geschwister, die gerne mal ab und zu eine rauchen. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut. Und auch wenn ich an der Quelle sitze, ist mir das dann doch irgendwie zu risikohaft, nicht zu wissen, was mit mir passiert.
Ich habe noch keine Erfahrung gemacht und ich würde auch keine Erfahrung machen wollen, weil es sehr gesundheitliche Schäden mit sich bringt.
Ich habe Freunde, die das machen. Ja, und die erzählen immer, dass sie dann danach sehr locker drauf sind. Der Heißhunger kommt dann immer so meistens so eine halbe Stunde später.
Ich habe auch noch gar keine Erfahrung gemacht, habe auch gerade tatsächlich keine Freunde, die das machen.
Ich habe tatsächlich auch noch nicht wirklich Erfahrung mitgemacht, Berührungspunkte schon eher. Habe einige Freunde, teilweise auch welche, die schon mal Problematiken damit hatten, damit aufzuhören. Ja, und grundsätzlich kenne ich die schwarzen, aber auch weißen Seiten von dem Konsum.
Ja, Barbara Weber hat diese Stimmen eingeholt. Ist das ein repräsentativer Schnitt, halbwegs repräsentativ?
Ich würde schon sagen, ja. Es ist also so, dass die allgemeine Meinung ist, dass ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene kiffen. Ich glaube, das wird oft überschätzt. Also es ist einfach so, die Zahlen sagen zwar, dass viele das schon mal probiert haben. Bis zu 40% der 18- bis 25-Jährigen geben an, das überhaupt schon mal im Leben probiert zu haben. Aber dass es wirklich zu einem regelmäßigen Konsum kommt, da sind die Zahlen wirklich deutlich niedriger.
Nun wird ja viel im Moment auch über Cannabis diskutiert, auch weil im Raum steht, eben möglicherweise in Deutschland eine Legalisierung herzustellen. Sehen Sie das eher positiv oder eher mit gemischten Gefühlen?
Ich sehe das sehr positiv, wobei es ganz klar davon abhängt, wie man denn eine Legalisierung macht. Wir haben ja ein paar internationale Beispiele dazu, die ja auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.
Beispiel, zum Beispiel Kanada, ne?
Kanada. Kanada ist zum Beispiel ein Land, hat 2018 Cannabis legalisiert. Ähnlich wie das die deutsche Bundesregierung plant, eben auch mit dem klaren Ziel, den Gesundheitsschutz und den Jugendschutz zu fördern und gleichzeitig auch den Schwarzmarkt einzudämmen. Und Kanada hat das quasi sehr gut gemacht und auch gute Ergebnisse erzielt. Und das ist was ganz anderes als in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, in einigen Bundesstaaten, ging es schnell eher darum, dass man, dass die wirtschaftliche Seite im Vordergrund stand und man quasi mehr verkaufen will, logischerweise, und sich neue Märkte erschließen will. Und das bedeutet, dass man neue Konsumenten braucht, die möglichst viel konsumieren sollten. Und das ist ein Ansatz, der natürlich aus gesundheitlicher Sicht ungünstig ist, weil Cannabis eben nicht harmlos ist. Wir haben ja eben kurz über die Krankheiten gesprochen, die das auslöst. Aber Kanada hat eben das sehr gut gemacht und hat vor allen Dingen auch sehr viele Informationen mitgeliefert und in Prävention investiert. Und ich glaube, diese Kombination ist wichtig. Nicht nur den legalen Verkauf anzubieten, sondern gleichzeitig eben auch die Prävention zu stärken, Informationen zu geben. Und in Kanada hatte das sehr positive Auswirkungen.
Denn im Vordergrund der Diskussion steht ja eher, dass man sagt, wenn man es entkriminalisiert oder legalisiert, dann entlastet man die Gerichte und die Polizei. Man sorgt für Steuereinnahmen, man legt den Schwarzmarkt lahm im Idealfall. Aber eine Befürchtung ist immer eben im Hintergrund, dass man sagt, ja, für Erwachsene mag das ja dann gelten, wenn das Zugangsalter 18 ist. Wobei dann die Frage ist, ist 18 das richtige Zugangsalter? Aber Jugendliche, wenn die das bekommen wollen, werden die es auch bekommen, aber dann eben auf dem Schwarzmarkt nach wie vor.
Genau, das ist völlig richtig. Also es ist, glaube ich, klar, dass, dass letztendlich man Jugendliche nicht komplett davon abhalten kann. Ich denke, es ist nur eins wichtig zu sagen. Wenn man sich die Legalisierung anschaut, dann ist es ja so, dass ich denke, wie ich eben schon gesagt habe, Cannabis ist nicht harmlos. Deswegen ist bei vielen der Reflex dazu sagen, deswegen muss es verboten werden. Und ich muss sagen, ich sehe das nicht so, sondern für mich ist das unmittelbare Ziel, dass so wenig wie möglich konsumiert werden soll. Das ist nicht das Gleiche, wie Cannabis zu verbieten. Man muss einfach sagen, dass wir haben ja im Moment ein Verbot von Cannabis.
Jetzt kann aber das hat nicht gut funktioniert.
Es funktioniert nicht. Man kann da auch wieder mit zwei einfachen Zahlen das zeigen. Es ist also so, dass die Anzahl der Strafanzeigen wegen Cannabis um ungefähr 50% gestiegen ist in den letzten 10 Jahren. Da würde ja jeder denken, na, wenn das mehr verfolgt wird, dann werden weniger Menschen kiffen, weil es ist ja logisch, das Risiko will ich nicht eingehen. Und ja, wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann haben, obwohl so viel mehr Anzeigen gestellt worden sind, 50% mehr auch Cannabis konsumiert. Das heißt, das Verbot ist einfach gescheitert. Das führt nicht dazu, dass weniger Cannabis konsumiert wird. Mhm. Und das ist eben was, da muss man, glaube ich, einfach was ändern.
Ja. Wobei ja dann die Frage ist, welche Effekte kann das haben, wenn das sozusagen staatlich kontrolliert wird? Also würde das zum Beispiel auch an der Qualität was ändern? Also würde dann sowas wie Verbraucherschutz plötzlich mal greifen?
Genau, das ist ein weiteres wichtiges Argument. Im Moment ist es so, dass eben es null Verbraucherschutz gibt und im Moment ist es auch so, dass es null Jugendschutz gibt. Der Dealer, der fragt nicht nach dem Alter. Was den Verbraucherschutz angeht, ist es so, dass klar ist, in Cannabis wurden Pestizide gefunden, teilweise wurde es mit Blei gestreckt, um das Gewicht zu erhöhen oder mit Haarspray, damit quasi der Dealer mehr Gewinn machen kann. Das sind einfach Probleme und zuletzt war es eben auch so, dass quasi synthetische Cannabinoide, die deutlich gefährlicher sind und auch schon zu Todesfällen geführt haben, dem Cannabis beigemischt wurden und das könnte man verhindern, wenn es legal ist und es eine staatliche Verbraucherschutzkontrolle gäbe.
Synthetische Cannabinoide, was ist das Besondere? Also das imitiert den natürlichen Stoff, aber es ist chemisch verändert und man kann nicht genau sagen, was die Veränderungen bewirken oder vorherberechnen.
Genau, also im Prinzip kann man sagen, es sind synthetische Stoffe, die auch den Cannabinoidrezeptor aktivieren und damit genauso wirken wie THC, aber teilweise bis zu 100-mal stärker sind. Und dann eben so zusammengemischt werden, dass der Konsument gar nicht weiß, was und wie viel drin ist. Er weiß also letztendlich nicht, wie viel muss ich quasi konsumieren, damit ich berauscht bin, aber nicht bewusstlos. Und das ist was, was völlig unkalkulierbar ist und deswegen zu Problemen führt und eben einfach auch schon zu Todesfällen geführt hat.
Und die Hoffnung wäre sozusagen, dass solche Stoffe gar nicht in Umlauf kommen?
Genau, das wäre die Hoffnung, wenn man das kontrollieren kann, dass dann eben auch sowas, ja, also klar ist, der staatliche Verkauf, der würde solche Substanzen dann eben nicht verkaufen, sondern wirklich nur das reine pflanzliche Cannabis, was eben den Konsumenten bekannt ist und was sie einschätzen können.
Wir sollten noch über Cannabis auf Rezept sprechen. Viele Patienten haben den Eindruck, das wird relativ restriktiv gehandhabt. Aber es gibt eben klare Regeln. Also und eigentlich müsste das gar nicht so kompliziert sein, das zu rezeptieren. Aber die Krankenkassen machen es oft nicht. Ne? Also übernehmen oft die Kosten nicht.
Genau, richtig. Im Prinzip muss man da zwei Sachen unterscheiden. Cannabis kann von Ärzten verschrieben werden. Das ist gesetzlich geregelt und auch sehr großzügig geregelt. Aber es gibt natürlich dann die zweite Frage, nämlich übernehmen die Krankenkassen die Kosten oder nicht? Das heißt, auf Privatrezept können Ärzte Cannabis relativ leicht verschreiben. Da muss der Konsument es selber bezahlen in der Apotheke.
Der Patient in dem Fall.
Der Patient, genau. Und das kostet etwa 20-25 Euro pro Gramm, ist also mindestens doppelt so teuer wie auf dem Schwarzmarkt. Deswegen ist das nicht so attraktiv. Und die andere Möglichkeit ist, dass man bei der Krankenkasse die Kostenübernahme beantragt. Und da gibt es natürlich eben einfach dann höhere Hürden, um das zu erreichen. Vor allen Dingen geht es auch darum, dass wenn jemand zum Beispiel schon mal eine Cannabis-Abhängigkeit hatte in der Vergangenheit oder eine andere Abhängigkeitserkrankung oder eine Psychose, dass dann die Krankenkasse sagt, das ist zu riskant und dann werden die Kosten eben auch nicht übernommen.
Wo wird es denn vor allen Dingen als Medikament eingesetzt? Also in der Schmerztherapie sehr verbreitet?
In der Schmerztherapie ist es verbreitet. Es gibt, ja, zur Appetitsteigerung wird es eingesetzt. Bei Lähmungen, zum Beispiel Multiple Sklerose, kann es eingesetzt werden. Migräne. Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, bei denen es positive Effekte hat, die auch nachgewiesen worden sind.
Mhm. Aber es ist ja eine Regel, also erstens mal, die Menschen müssen schwer krank sein und es müssen andere Behandlungsmethoden schon ausprobiert worden sein, bevor Cannabis verordnet werden kann. Ist das auch ein Grund, warum es eher selten eingesetzt wird als Medikament? Also weil es ja oft ja noch Alternativen gibt.
Genau, es gibt eben einfach in der Regel Standardbehandlungen, die nicht Cannabis sind. Und die Studien zeigen eigentlich auch weitestgehend, dass der Effekt, dass die Wirkstärke quasi zur Linderung der Krankheiten nicht besonders groß ist bei Cannabis.
Wenn man sich in sozialen Medien umschaut, dann wird das ja manchmal so eher gehypt als Medikament. Oder ist das eine falsche Einschätzung? Also wie ist die medizinische Einordnung als Wirkstoff und als Heilmethode?
Wenn man jetzt zum Beispiel Schmerztherapie nimmt, dann ist es so, dass Cannabis eigentlich die Schmerzen an sich nicht besonders stark reduziert, aber den Umgang eben erleichtert, weil es entspannt, weil es vielleicht einfach auch da quasi eine negative Verarbeitung im Gehirn eher reduziert. Und also deswegen ist der Effekt nicht so besonders groß, aber es geht ja auch nicht wirklich jetzt um den reinen wissenschaftlichen Effekt auf Schmerzen, sondern es geht eben darum, wie sich der Patient fühlt. Und der fühlt sich eben einfach besser. Und in Relation zu Opiaten, die ja eben sonst in der Schmerztherapie eingesetzt werden, haben Cannabinoide natürlich viel weniger Nebenwirkungen, muss man einfach sagen. Mhm. Und deswegen ergibt sich daraus ein Benefit.
Kiffen und Co., die gesundheitlichen Folgen von Cannabiskonsum, unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Unser Studiogast, Professor Derek Herrmann vom Therapieverbund Ludwigsmühle. Herr Herrmann, es sind eine ganze Menge Fragen gekommen und Anmerkungen. Ein Hörer aus Bocholt, er ist 60, hat uns angerufen und gefragt, wieso ist Alkohol ab 16 erlaubt? Und bei Gras macht man so einen Aufstand. Das ist doch heuchlerisch, sagt er.
Genau, da hat er nicht ganz Unrecht, muss man sagen. Also im Vergleich zu Alkohol ist Cannabis viel, viel weniger schädlich, muss man sagen. An Alkohol sterben etwa 40.000 Personen in Deutschland jedes Jahr. An Alkohol plus Tabak zusammen 75.000, an Cannabis keiner. Allein das sagt schon sehr viel. Wir haben eben über die Folgen von Cannabiskonsum gesprochen. Es sind vor allen Dingen Psychosen, Angsterkrankungen, Depressionen, aber eben nicht wie bei Alkohol, Organschäden, Leberzirrhose, Magen-Darm-Blutung, einfach schwerwiegende Erkrankungen. Hm. Und von daher ist es völlig richtig, dass Alkohol viel schädlicher ist als Cannabis. Und trotzdem ist es so, dass wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass Cannabis eben vor allen Dingen für Jugendliche oder während der Pubertät schädlich ist. Von daher ist es sicherlich gut, Cannabis erst ab 18 zu erlauben, um eben dauerhafte Schäden zu verhindern.
Ja. Gibt es Hörer, die sagen, die sich dagegen äußern, dass Cannabis als Rauschmittel legalisiert wird und die großes Unverständnis äußern, dass solch ein Vorstoß vom Gesundheitsministerium kommt?
Genau, da ist es einfach, es ist ein Reflex zu sagen, wenn ich was verbiete, wird es weniger konsumiert. Die Zahlen zeigen, das stimmt nicht, sondern im Gegenteil. Es ist so, dass Länder, die eher auf Aufklärung setzen und nicht auf Strafe, so wie Portugal zum Beispiel, hat deutlich niedrigere Zahlen, was den Cannabiskonsum angeht, als Deutschland zum Beispiel. Das heißt, dieser Fehlschluss, der ist in allen Köpfen drin. Und ich finde das unglaublich wichtig, das zu betonen. Als Mediziner ist mein Ansatz, dass ich möchte, dass möglichst wenig und möglichst sicher konsumiert wird. Und dafür ist eine Legalisierung deutlich besser geeignet als ein Verbot. Das Verbot führt dazu, dass eben, wie eben schon gesagt, Blei drin ist, dass man nicht kontrollieren kann, was im Cannabis ist, dass man nicht kontrollieren kann, dass man auch nicht vermitteln kann, dass Jugendliche kein Cannabis konsumieren sollten. All das, das zeigen eben einfach auch die Legalisierung, vor allen Dingen in Kanada, das ist bei einer Legalisierung viel besser steuerbar. In Kanada zum Beispiel hat 3 Jahre nach der Legalisierung das Einstiegsalter für Cannabis sich von 18,9 Jahren auf 20,4 Jahre erhöht. In Deutschland liegt es ungefähr bei 16 Jahren. Das heißt, genau die Punkte, wenn Cannabis nur für Jugendliche schädlich ist, dann machen wir in Deutschland im Moment ganz viel falsch. Und das ist der Grund, warum eine Legalisierung so sinnvoll ist.
Mhm. Am Telefon Frau Schmidt aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar, Stichwort Legalisierung von Cannabis. Wenn man nun, also wenn das nun wirklich legalisiert werden soll in Zukunft, wo sind dann diese Anlaufstellen oder diese Abgabestellen? Wie findet man die? Also wo bekommt man das dann? Und meine zweite Frage wäre ganz kurz, kann das medizinische Cannabis jetzt für Schmerzpatienten, kann das jeder Hausarzt verschreiben oder muss der Patient zu einem Spezialisten oder zu einem Schmerzarzt gehen, der das dann nur verschreiben darf? Weil bei so einem Schmerztherapeuten kann ich mir vorstellen, ist die Wartezeit dann auch sehr lang, ehe man einen Termin bekommt. Und wer jetzt unter großen Schmerzen leidet und die nicht mehr aushält oder erträgt, der kann ja jetzt nicht monatelang warten, bis er dann an sein Cannabis kommt. Also dann muss das ja auch schnell gehen mit dem Cannabis, dass er das verschrieben bekommt. Also kann das auch jeder Hausarzt verschreiben?
Ist angekommen. Herr Professor Herrmann.
Ja, im Moment ist es so, vielleicht auch noch so, dass jeder Hausarzt das verschreiben darf. Es ist aber so, dass relativ viele Ärzte sich nicht so gut damit auskennen und das ablehnen, weil es eben auch auf einem Betäubungsmittelrezept verschrieben wird und der Arzt natürlich eine Verantwortung trägt.
Und der gemeinsame Bundesausschuss diskutiert gerade, ob tatsächlich nur Fachärzte das verordnen können sollten. Aber das ist noch nicht spruchreif.
Genau. So viel also im Prinzip, wie gesagt, darf jeder Allgemeinarzt das verordnen. Zur zweiten Frage, die Bundesregierung plant, quasi Fachgeschäfte für Cannabisverkauf einzurichten mit hohen Auflagen. Die dürfen dann nur von über 18-Jährigen betreten werden, mit einer Passkontrolle am Eingang. Die müssen bei jedem Verkauf auch eine Beratung mit anbieten. Man darf in diesen Cannabis-Fachgeschäften dann auch nicht konsumieren, sondern es wird nur verkauft. Das ist also anders als in den Coffeeshops in den Niederlanden.
Ja, ich bedanke mich bei Frau Schmidt. Grüße nach Dresden und am Telefon ist Herr Deutzer. Schönen guten Morgen. Oder Herr Denzer?
Ja, der Herr Denzer ist hier.
Ah, dann ist das hier falsch getippt auf
ja,
dem Bildschirm.
Sorry. Sie, Herr Winkeleit und Herr Herrmann.
Guten Morgen, Herr Denzer.
Ja. Alle Hörerinnen und Hörer, meine Anmerkung geht auch in die Richtung der Dame, die jetzt gerade vor mir dran war. Also ich wohne hier auf dem Plattenland und hier verschreibt kein Arzt Cannabis auf Rezept. Also es geht jetzt auch um das medizinische Cannabis. Mhm. Das traut sich hier keiner. Da will niemand in den Ruf kommen, dass er einem Kiffer, in Anführungszeichen, das Cannabis auf Rezept verschreibt. Das macht keiner. Also ich bin seit 40 Jahren Schmerzpatient im Rückenbereich. Ich habe noch nie Schmerzmittel genommen. Ich versuche es mit Sport und Krankengymnastik. Aber jetzt werde ich auch älter und so langsam wird es ein bisschen problematisch. Also daher sehe ich die Legalisierung des Cannabis als einen Vorteil an, dass es auch entkriminalisiert wird und dass sich auch mehr Leute trauen, weg von Schmerztabletten und hin zu Cannabis.
Lassen Sie es von Herrn Professor Herrmann noch ganz schnell einordnen, weil die Nachrichten rücken nah.
Genau, wie schon gesagt, es ist schwierig, Ärzte zu finden. Es liegt sicherlich einfach auch darin, dass Vorurteile bestehen, dass es als Betäubungsmittel verschrieben werden muss. Und im Prinzip müssen sie einfach weitersuchen. Etwas weiter weg. Es gibt quasi auch Webseiten, wo man Cannabis als Medizin eingibt und dann findet man Ärzte, die das verschreiben würden.
Kiffen und Co., die gesundheitlichen Folgen von Cannabiskonsum, unser Schwerpunktthema heute.
Meine Eltern sind tatsächlich relativ offen zu dem Thema. Meine Mutter hat mich auch schon mal gefragt, ob ich Lust hätte, mit der quasi nach Holland zu fahren, einen zu kiffen. Und hier an der Berufsschule habe ich noch nicht mitbekommen, dass da irgendwer sich einen durchzieht.
Ich habe auch das nicht mitbekommen, dass auch in der Schule das bei uns passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Schule hier rund geht.
Also meine Eltern sind strikt dagegen. Die wollen nicht mal, dass ich anfange zu rauchen, normale Zigaretten.
Ja, also meine Familie ist da sehr locker. Meine Mutter hat immer gesagt, probier, was du möchtest. Im gewissen Rahmen, aber zumindest dann wäre sie nicht sauer.
Meine Mutter meinte, ausprobieren ist okay, solange man halt nicht süchtig wird und ich mach's auch nicht mehr.
Ja, meine Eltern sind da sehr offen. Die haben auch gesagt, was Alkohol und so angeht, ihr werdet's eh machen, ob wir es euch verbieten oder nicht. Auch angeboten, das lieber in Beisein meiner Eltern zu machen, sowohl Alkohol als auch Kiffen oder sowas. Für mich war das tatsächlich dann immer so, nee, ich möchte nicht. Wenn ich es eh darf, warum sollte ich? So, ich glaube, der Anreiz ist eher höher, wenn meine Eltern das mir verboten hätten. Toll finden sie es auch nicht. Die haben immer gesagt, du musst mit den Konsequenzen leben.
Eine Umfrage von Barbara Weber am Kaufmännischen Berufskolleg Köln-Südstadt. Das ist eine Schule mit 2300 Schülerinnen und Schülern. Und am Telefon ist jetzt Dr. Rufai Karakaya. Er ist Vorsitzender der Fachkonferenz Politik und er ist Vertrauenslehrer an der Schule. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Welche Erfahrungen haben Sie denn an der Schule mit Cannabiskonsum gemacht?
Also Herr Winkleide, also wie Alkohol ist Cannabis auch mittlerweile leider eine gesellschaftliche Realität und wir müssen uns der Realität stellen. An den Schulen machen wir natürlich keine Drogentests, führen wir keine Drogentests durch, aber sehr oft in vielen Klassen fehlen die Schüler unentschuldigt für eine längere Zeit. Die erscheinen zu spät zum Unterricht, erledigen keine Hausaufgaben, sitzen mit geschwollenen Augen im Unterricht, sind demotiviert, stören den Unterricht, sind unkonzentriert. Dann gehen wir davon aus oder fragen wir uns, konsumieren vielleicht diese Schüler Drogen, unter anderem Cannabis?
Was machen Sie dann? Sprechen Sie die Schülerinnen und Schüler an?
Also in der Regel, zuletzt hatte mich eine Kollegin angesprochen, ein Schüler würde zu spät zum Unterricht erscheinen. Ich bin Vertrauenslehrer an der Schule, hat mich um ein Gespräch mit dem Schüler gebeten. Er würde immer wieder zu spät zum Unterricht erscheinen und wäre sehr unkonzentriert, scheint sehr müde zu sein. Mit dem Schüler habe ich ein Gespräch geführt. Natürlich habe ich ihn nicht gefragt, ob er Drogen konsumieren würde. Nur sagte mir, an dem Tag habe ich nicht gefrühstückt. Nach dem Frühstück ging es mir besser.
Okay.
Also vor einigen Jahren haben die Nachbarn sich bei der Schulleitung beschwert, dass unsere Schüler Drogen konsumieren würden. Die Schulleitung hat die SV eingeschaltet. Wir haben auch mit der Polizei eng zusammengearbeitet. Also was der Polizeibeamte sagte mir, eine Schule ohne Drogen gibt es nicht.
Wird das Thema Cannabis eigentlich im Unterricht angesprochen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich unterrichte auch die Fächer Wirtschaft und Politik. Im Fach Politik wird das Thema öfters, besonders nach den Plänen der Ampelkoalition zur Legalisierung von Cannabis, wird das Thema öfters im Unterricht angesprochen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema für die Schüler. Nur wenn ich mal die Zahlen von den Schülern höre ab und zu mal, ich wundere mich sehr. Ich habe mit unserer Schulsozialpädagogin diesbezüglich gesprochen. Die meinte, etwa 5% unserer Schüler würden Cannabis konsumieren. Ich habe die Schüler gefragt, die meinten, also auf keinen Fall ist prozentual, ist der Anteil der Cannabiskonsumenten viel höher. Also die haben Zahlen genannt, 30%, weiß ich nicht, kann ich jetzt wirklich schlecht beurteilen. Aber die Schüler meinen, die Legalisierung von Cannabis ist schon überfällig.
Was haben Sie Pläne, falls es zur Legalisierung kommt?
Also wir sind eigentlich darauf sehr gut vorbereitet. Wir haben Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer, auch viele Schüler sind bereits in der Beratung. Natürlich, also die Präventionsarbeit ist enorm wichtig. An allen Schulformen müssen die Präventionsarbeiten ausgebaut werden.
Welche Rolle spielt die Schule eigentlich bei Aufklärungskampagnen? Also sollten die mit der Legalisierung nicht sozusagen dann auch dauerhaft institutionalisiert werden?
Also, wie ich eben gesagt habe, diese Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer haben hier, wie es in den anderen Schulen ist, kann ich es wirklich nicht beurteilen. Nur die Präventionsarbeit kann nicht nur die Aufgabe der Schule sein, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Dr. Rufai Karakaya ist Vorsitzender der Fachkonferenz Politik, Vertrauenslehrer am Kaufmännischen Berufskolleg Köln-Südstadt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Winkleide. Tschüss.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de /Sprechstunde. Auch als Podcast.
Ja, Cannabis und Co. Gesundheitliche Folgen von Cannabiskonsum, unser Schwerpunktthema. Vielleicht können wir nochmal, wie Sie da, es kursieren viele Zahlen sozusagen, wie viele Jugendliche denn nun Cannabis konsumieren oder nicht. Gibt es überhaupt harte Zahlen, Herr Professor Herrmann?
Also erstmal muss man sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so eine Umfrage, machen Sie was Illegales, dann sage ich erstmal nein. Also
weil das auch erwünscht ist.
So wäre ja blöd, wenn ich das zugeben würde. Und wie das mit dem Datenschutz ist, da ist man sich ja nie so hundertprozentig sicher. Es gibt natürlich Zahlen, die fragen meistens, ob denn im letzten Jahr Cannabis konsumiert worden ist. Also irgendwann im letzten Jahr. Diese Information ist jetzt begrenzt hilfreich, weil das...
Weiß nichts über die Frequenz aussagt.
Ne? Genau, eben. Wer dann einmal in dem Jahr konsumiert hat, der sagt dann ja. Und das ist ja was ganz anderes, wenn man jetzt mal das überträgt auf Alkohol. Einmal an Silvester ein Glas Sekt getrunken, ist ja nun kein Problem. Und so ähnlich kann man das bei...
Bei Alkohol würde man aber auch nie so eine Umfrage machen.
Genau, eben. Da fragt man wie viel
trinken Sie denn, ne?
Genau.
Ja.
Ansonsten gibt es Zahlen, die dann die zeigen letztendlich, dass der Konsum unter jungen Erwachsenen bei den 18- bis 25-jährigen jungen Männern geben ungefähr 30% an im letzten Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Hm.
Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der berichtet, dass er als junger Mensch zwischen 15 und 18 teils exzessiv Cannabis geraucht hat. Er sagt, in meinem damaligen durchaus gut situierten sozialen Umfeld war das Verhalten fest verankert und die Folgen, so schreibt er, waren schwerwiegend, weitreichende Antriebslosigkeit, zunehmende soziale Isolation außerhalb der Peergroup, Wortfindungsstörungen, ein verschlechtertes Familienklima und abbauende Schulleistung und diese Effekte waren bei allen meinen damaligen Weggefährten ebenso beobachtbar. Und aus dieser Erfahrung heraus sieht er die Legalisierung und die einfache Verfügbarkeit sehr kritisch, schreibt er. Junge Menschen müssen in ihrer psychologisch und physiologisch empfindlichen Entwicklungsphase unbedingt geschützt werden.
Ich finde immer sehr, sehr, sehr seltsam, was für Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Diese Person hat quasi ja Cannabis konsumiert unter den Verbotsbedingungen. Das Verbot hat es nicht verhindert. Hm. Es wurde offensichtlich viel zu wenig darüber aufgeklärt, dass genau in dem Alter Cannabiskonsum schädlich ist. Und wie ich gerade schon zitiert habe, in Kanada ist das Einstiegsalter von durch die Legalisierung um mehr als ein Jahr nach oben gegangen. Und das ist das, ich finde, es belegt einfach nochmal, wir brauchen einfach einen offenen Umgang, der Informationen gibt, der klar macht, Cannabis ist nichts für Jugendliche, aber für Erwachsene ist es viel weniger schädlich.
Hm. Ein Hörer aus Berlin, der ist 66, hat angerufen, berichtet, Freunde mischen Cannabis mit Alkohol, die Mischung ist gefährlich, hat er erzählt, Konsumenten sollten davor gewarnt werden. Er sieht bei seinen Freunden, wie die abbauen, vor allen Dingen Thema Gedächtnis, Sprach, Kontrollverlust.
Auch völlig klar, wenn man verschiedene Substanzen mischt, wird es immer gefährlicher, es wird unkalkulierbarer. Ich denke auch, dass gerade so bei Partys ist es natürlich eventuell naheliegend, wenn erst Alkohol getrunken wird, dann Cannabis konsumiert wird. Führt manchmal aber einfach auch zu akuten Intoxikationserscheinungen mit Übelkeit, dass sich jemand übergeben muss, dass es wirklich Leuten schlecht geht. Deswegen muss man davor warnen. Damit ist jetzt nicht gemeint, irgendwie ein Bier und ein Joint, sondern eben eine halbe Flasche Wodka und dann noch Cannabis. Das wird eben dann kann Cannabis auch noch mal gefährlicher werden.
Das klingt aber auch per se ungesund.
Ja.
Eine Hörerin hat uns gemeldet und fragt, gibt es rauschfreie Cannabismittel, die helfen, zum Beispiel bei Ängsten, insbesondere bei Prüfungsängsten, und was gibt es zu beobachten oder beachten?
Ja, die gibt es, und zwar Cannabidiol führt nicht zu einem Rausch und hilft gegen Angst. Cannabidiol gibt es als Tropfen zum Beispiel. Teilweise konnte man die in Drogerien bestellen, in verschiedenen, kann man teilweise immer noch im Internet auch. Also einfach nach Cannabidiol-Tropfen suchen und dann findet man sowas.
Mhm. Am Telefon ein Hörer, der gerne ungenannt bleiben möchte. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Bin ich jetzt an der Reihe?
Ja, genau.
Okay, vielen Dank. Also ich komme aus dem Schwabenland, dem eher etwas konservativen Ländle hier. Und zuerst mal das Kompliment an den Herrn Professor, habe ich so irgendwie mitgekriegt.
Professor Derek Herrmann, ja.
Ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass eine angebliche Fachperson hier wirklich die Sache auf den Punkt bringt und versucht, diese Geschichte mit Cannabiskonsum realistisch darzustellen. Im Allgemeinen ist es, ich erzähle einfach mal von mir meine Erfahrung. Ich bin heute 65 Jahre alt, konsumiere seit über 40 Jahren Cannabis, mit 15 angefangen, heute 65, dann reicht immer 45 Jahre, regelmäßigen Cannabiskonsum. Mir geht es hervorragend. Ich bin Jahrzehnte arbeiten gegangen, habe im Pflegebereich gearbeitet, habe auf der Psychiatrie gearbeitet. Und was ich heute in den Medien erfahre, sind die tollsten Schaumärchen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe nie irgendwelche Leute angetroffen, die stationär untergebracht waren wegen Cannabiskonsum. Das gibt es schlicht nicht. Es gibt Leute, die eine Psychose ausbilden und die Ursachen hierfür sind eigentlich gänzlich unbekannt. Dass es Menschen gibt, wo Cannabis möglicherweise ein Auslöser für eine latent bestehende Psychose mag sein, aber da ist,
was ist denn
Veranlagung
Ihr
vorhanden. Was mich anbetrifft, möchte ich einfach mal erzählen. Mit 20 Jahren wurde ich mit 30 Gramm Cannabis erwischt. Ich ging daraufhin für 8 Monate ins Gefängnis. Ich wurde verurteilt zu 8 Monaten Gefängnis. Das hat mich dermaßen aus der Bahn geworfen, dass ich bis zum heutigen Tag jedes Grundvertrauen in unsere Behörden, in unseren Staat, in unserem Rechtsstaat verloren habe. Wenn ich mir im Vergleich dazu anschaue, wie Leute sich mit Alkohol zudröhnen, was unter Alkoholeinfluss geschieht, wenn ich in der Pflege arbeite.
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist ganz gut angekommen. Ich würde das ganz gerne nochmal einordnen lassen von Professor Derek Herrmann. Das ist ja ganz schnell immer dieser Vergleich Alkohol-Cannabis.
Genau, aber ich würde gerne erstmal den anderen Aspekt, und das glaube ich ist auch wichtig zu sehen.
Ja.
Es ist also so, dass es wirklich der Großteil derjenigen, die Cannabis konsumieren, tun das, ohne dass irgendwelche Schäden auftreten. Das Auftreten von Psychosen, das ist selten. Eine Abhängigkeit entwickeln ungefähr 10% von denen, die wirklich regelmäßig Cannabis konsumieren. Und damit, man weiß einfach, dass damit 80 bis 90% der Cannabiskonsumenten keine wirklichen schwerwiegenden Probleme entwickeln, häufig auch vorübergehend Cannabis konsumieren und häufig dann, wenn es in die Lebenssituation nicht mehr reinpasst, mit um die 30, wo sie Familiengründen beruflich etabliert sind, das auch reduzieren oder wieder aufgeben oder zu so einem ganz seltenen Konsum zurückkommen. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Und ich denke auch, dass letztendlich das Gefährlichste am Cannabiskonsum ist die Strafverfolgung. Wie Sie das völlig richtig gesehen haben, ins Gefängnis zu kommen wegen Cannabiskonsum, es gibt ja kein Opfer. Das haben Sie freiwillig gemacht. Sie haben niemandem geschadet. Es ist eigentlich völlig widersinnig, dass das zu einer Gefängnisstrafe führt. Deswegen glaube ich, ist der Weg richtig, eben Cannabis zu legalisieren und dann eben wirklich mehr auf Informationen zu setzen, darauf zu vertrauen, dass Psychologen oder Sozialarbeiter, an die man sich bei Problemen wenden kann, besser helfen können als Polizei, Gefängnis oder ein Gericht. Das ist, glaube ich, völlig klar.
Ja, ich gehe noch ein ganzes Stück weiter, weil es dreht sich ja hier nicht nur um Cannabiskonsum, sondern um Drogenkonsum im Allgemeinen. Ne? Wir haben ja auch eine ganze stattliche Zahl von Konsumenten, die heroinabhängig, kokainabhängig und so weiter, mit den furchtbarsten Nebenwirkungen, das wissen wir alle. Ne? Ich plädiere dafür überhaupt, alle Formen von Drogen im Prinzip zu legalisieren. Natürlich nicht frei verfüglich für jedermann zu jeder Zeit und egal wo man sowas bekommen kann. Aber zum Beispiel Heroin unter wirklich kontrollierter Abgabe bei Ärzten und. Da könnte man so viel tun und es wird immer nur, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es gäbe so viele Möglichkeiten, wir müssten gar kein Drogenproblem haben.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die klare Anmerkung. Grüße ins Schwabenland. Andere Länder setzen ja auch viel stärker auf Konzepte, eben den Schaden zu mindern, den Drogen anrichten können und eben wegzukommen von eben Strafverfolgung. Und Beispiel die Schweiz.
Genau, die Schweiz ist ein Beispiel, Portugal ist ein anderes Beispiel. Und die Erfahrungen aus diesen Ländern sind wirklich durchweg positiv. Und das muss man eben einfach mal betonen. Das heißt, man kann auch nicht mehr sagen, also in Deutschland wird ganz viel über Vorurteile dieses Thema angegangen. Ich denke, es ist viel hilfreicher, sich anzugucken, haben wir Beispiele, wie andere Länder es gemacht haben? Was ist dabei rausgekommen? Und in Portugal ist es so, dass zum Beispiel, wie gesagt, die Zahlen von Minderjährigen, die Drogen konsumieren, die sind niedriger als in anderen Ländern, die das Verbot haben. Das zeigt einfach nochmal, der Weg, man muss, und der Witz daran ist, diese Länder machen aber auch mehr Informationen, bessere Prävention. Das ist das, was eben wirklich hilft.
Wir haben ein paar Mail-Rückmeldungen bekommen und die wundern sich, dass sie nie Holland erwähnen. Warum nicht?
Genau, weil Holland eben einfach kein wirklich gutes Beispiel ist.
Was ist das Problem bei Holland?
Das Problem ist, dass die Coffeeshops an sich, die können kein legales Cannabis kaufen. Das heißt,
den Schwarzmarkt gibt es nach wie vor.
Der Schwarzmarkt beliefert die Coffeeshops und dadurch wird die organisierte Kriminalität letztendlich gefördert. Und das ist eben ein Problem. Außerdem sind Coffeeshops so ausgelegt, dass man dort verweilen kann, konsumieren kann, Kaffee trinken, sich treffen mit schöner Musik. Also es ist einfach eine Einladung zu konsumieren und das muss gar nicht sein, sondern aus der Sicht, aus der medizinischen Sicht soll ja nicht so viel konsumiert werden und dann darf man das ruhig eher sterile machen. So macht es Kanada. Die Cannabis-Fachgeschäfte in Kanada, die sehen eher aus wie, ja, hell erleuchtet Fachgeschäfte. Man denkt
so Elektronikfachgeschäfte.
Elektronikfachgeschäfte, so sehen die aus.
Stimmt, das fiel mir auch auf. Fand ich erstaunlich, ja. Am Telefon Frau Heuer, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Die Richtung meiner Frage hat sich nach den vielen Beiträgen recht geändert, aber trotzdem. Mein Mann ist nächstes Jahr 70, hat ein sogenanntes Polymyalgie-Syndrom bei Beckenschiefstand viel zu spät entdeckt, hat viele Jahre Schmerzmittel bekommen und hat aber jetzt das Problem von Nierenschäden nach einem Aortenriss 2012, bekommt weiter unkritisch nichtsteroidale Antirheumatika und jetzt auch Opiate, die ihn auch müde machen und antriebslos. Bitte sagen Sie noch mal etwas für Menschen, die in so einer Situation sind, eigentlich noch aktiv sein wollen, aber eigentlich fehlbehandelt werden, in meinen Augen. In Klammern, ich bin Kollegin gewesen im allgemeinmedizinischen Bereich. Was hat mein Mann jetzt für eine Chance, schnellstmöglich doch noch umzusteigen?
Also die Studien zeigen sehr klar, dass man quasi die Dosis von den Opiaten reduzieren kann, wenn man Cannabis dazu gibt. Und das ist wirklich wissenschaftlich sehr gut gesichert. Von daher würde ich wirklich genau das empfehlen. Ich würde empfehlen, die nicht steroidalen Antirheumatika, also Ibuprofen oder Diclofenac, abzusetzen und stattdessen Cannabis dazuzunehmen und zu schauen, ob man nicht die Dosis der Opiate wirklich dadurch reduzieren kann, oft um ein Drittel oder die Hälfte.
Ja, und ich denke, er ist nicht der einzige Patient und ich hoffe, wer jetzt zuhört, der kann davon profitieren, was Sie gerade geraten haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Heuer. Und am Telefon ist Ursula Sommer aus Leipzig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich hatte eine Frage zu Cannabis. Mein Mann ist 89 und leidet unter anderem auch an Polymyopathie und kann dieses verordnete Pregabahexal überhaupt nicht vertragen, hat deswegen von seiner Hausärztin also Milgamma und Keltikan verordnet bekommen und dann die restliche Palette von B-Vitaminen. Kommt aber, ich muss mal sagen, das Problem wird nicht gelöst. Und die Frage, ob unter Umständen Cannabis da helfen könnte.
Das Problem ist, dass eben Cannabis, wenn man es als Medizin sieht, eben auch Nebenwirkungen hat. Und wenn man schon älter ist, dann kann es kritisch sein, weil Cannabis, wie gesagt, den Blutdruck senkt und die Gefahr von einem Kollaps erhöht. Und Stürze bei Menschen, die schon die 80 überschritten haben, sind ja riskant, können ja oft zu Frakturen führen. Deswegen, das kann man probieren, aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Und auch die Nebenwirkung, dass eben Cannabis ja das Gedächtnis beeinträchtigt und auch die Konzentrationsfähigkeit.
Ist auch im Alter ein Problem.
Ne? Ist im Alter ein Problem.
Ja.
Also außer diesem Problem im Alter multimorbid braucht er natürlich auch Eliquis, Losartan und Carbidolol. Das heißt also Mittel gegen erhöhten Blutdruck und Herzrhythmusstörungen. Nicht? Also da kommt ja ganz viel zusammen und Sie meinen, das ist dann auch keine Lösung.
Man kann es wie gesagt probieren, muss aber sehr vorsichtig sein, damit eben die Nebenwirkungen im Blick haben.
Hm. Ja, alles Gute. Vielen Dank, Frau Sommer. Grüße nach Leipzig. Und am Telefon jetzt noch Frau von Scheven aus der Nähe von Osnabrück. Schönen guten Morgen.
Genau. Ich möchte nur ganz kurz was erwähnen, was ich doch sehr wichtig finde. Also das ist vor 30 Jahren gewesen. Da war mein Sohn 14. Jetzt ist er, wie gesagt, 44. Und da ging in der Klasse das rum. Das war ja damals noch ganz anders und auch ganz schlimm, wenn man darüber gesprochen hat. Und da fragte der Lehrer, ja, ich hätte ja viel gehört, die Schüler würden da so untereinander tuscheln, ob denn einer bereit wäre, mal von den Eltern über Cannabis zu reden. Und da ich Tierärztin bin, habe ich gesagt, okay, mache ich gerne. Und dann habe ich darüber gesprochen, habe mich vorher informiert, auch mit Alkohol und Cannabis gegenübergestellt. Und dann zeigten sich die Eltern alle ganz erstaunt, das wussten wir gar nicht und haben uns alles viel schlimmer vorgestellt. Und daraufhin habe ich dann mit meinem Sohn im Garten, wir wohnten damals auf dem Land, haben wir Cannabis angebaut und alle Freunde sind gekommen. Und ich habe jetzt mal den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Blüten kennengelernt. Und wir haben uns das selber dann fertig gemacht und haben alle zusammengesessen und gekifft. Und haben erstmal unsere unterhalten, wie das bei uns wirkt. Und ich muss sagen, das war die beste Erfahrung, auch die mein Sohn je gemacht habe. Es wurde sozusagen entkriminalisiert. Es war gar nichts Schlimmes. Es war etwas, was jeder ausprobieren konnte. Und mit der richtigen Sachkenntnis, ohne Angst und ohne irgendwelche Vorurteile, ist er eigentlich so sehr gut gestartet und kifft jetzt noch manchmal zum Feierabend. Und wohnt nicht bei mir, wohnt woanders, aber ist ja auch egal. Und hat mir dann immer erzählt, also er findet es einfach mal so abhängen und so. Wäre viel besser, als ein Gläschen Wein zu trinken. Und ja, das möchte ich eigentlich nur mitteilen, dass es wirklich auch, wenn man damit richtig umgeht, durchaus sehr positive Wirkung hat. Und es sich lohnt, auch als Elternteil mit seinen Kindern darüber zu sprechen, richtig zu sprechen, was ist Cannabis, wie wirkt es, was kann es anrichten. Und dann hat man schon viel von dem Schlimmen, was darüber schwebt, irgendwie genommen. Das wollte ich eigentlich nur mal sagen.
Ja, herzlichen Dank.
Vielleicht einfach ein Kommentar dazu. Ich sehe das eben einfach solche Geschichten auch. Ich glaube, das ist auch der Normalfall. Und ich möchte nochmal betonen, wenn man sich Länder anschaut, die Cannabis legalisiert haben, gerade Kanada, dann befürchten ja immer die Gegner der Legalisierung, dass dann die Konsumzahlen auf,
dass die hochgehen, ne?
80% werden dann, die ganze Gesellschaft geht unter. So ist es nicht. In Kanada geben quasi vor der Legalisierung haben 24% angegeben, im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben. Zu haben, nach der Legalisierung 29%, zwei Jahre nach der Legalisierung, ein Jahr später waren es 27%. Das heißt, es gibt einen gewissen Probierkonsum, aber mehr auch nicht. In Deutschland hat die Zeitschrift Die Zeit eine Umfrage gemacht, da haben 70% gesagt, sie werden Cannabis auch nicht dann probieren, wenn es legal ist.
Kiffen und Co. Gesundheitliche Folgen von Cannabiskonsum, das war heute unser Thema. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben. Dank unseren Studiogast, Professor Derek Herrmann, Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle. Martin Wickelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.